Faktensammler, der Bioökonomie-Podcast.
Hallo alle zusammen, schön, dass ihr uns gefunden habt. Willkommen zu einer neuen Folge des Faktensammlers zum Thema Moor, heute mit Nikolaus. Um das Thema besser zu spüren, einen Eindruck für Moore zu bekommen, bin ich heute hinausgefahren in ein Moorgebiet, ausgerüstet mit Gummistiefeln und einer dicken Jacke, wasserdichter Hose, Mütze und Schal. Es ist leicht windig und bitterkalt im Moment. Und nun stehe ich hier genau im Ziesetal zwischen Neuboltenhagen und Gustebien, etwa 15 Kilometer südöstlich von Greifswald. Hier hatte ich erwartet, durch morastigen Boden und um viele Wasserlöcher herumstapfen zu müssen, aber weit gefehlt. Auf einer Bestandskarte des Landes ist hier zwar eine riesige Moorfläche eingezeichnet, allerdings ist es hier wie mit vielen Mooren im Land, es ist trockengelegt, um die Fläche für die Landwirtschaft zu nutzen. Speziell hier wird Heu und Grünfutter gewonnen, aber das ist die denkbar schlechteste Bewirtschaftung, meinen viele Umweltschützer. Warum das so ist, welche Argumente sie gegen die herkömmliche landwirtschaftliche Nutzung haben, warum viele Experten für eine Wiedervernässung der Moore kämpfen und wie sich Moore dann auch noch extrem erfolgreich bewirtschaften lassen, darum geht es in dieser Folge. Zunächst aber gebe ich euch einen Nachrichtenüberblick. Für einen Podcast ist das ja eigentlich eher ungewöhnlich, weil ihr die Folge ja eventuell Jahre später erst hört, aber es ist vielleicht ganz interessant zu wissen, was gerade bei der Entstehung dieser Folge wichtig war. Los geht's! Wie lassen sich junge Leute besser an ein Thema heranführen, das auch bei Erwachsenen gerade erst mit kleinen Schritten ins Bewusstsein rückt? Diese Frage hat eine Studentin der Universität Greifswald in ihrer Masterarbeit beantwortet, und zwar mit einem Moorkoffer. Hierin finden sich Planspiele, Puzzles, viele Infos und die Anleitung für einen Pirschpfad. Dieses Angebot soll es Lehrern und Erziehern einfacher machen, Kinder und Jugendliche für das Thema Moor zu interessieren. Es ist geschafft. Trinkröhrchen und Rührstäbchen für den Kaffee, Einweggeschirr aus Plastik und sogenanntem Bioplastik werden verboten. Das haben Bundestag und Bundesrat beschlossen. Ab Mitte 2021 dürfen auch Wattestäbchen, Luftballonstäbe, aber auch Teller und Verpackungen aus Styropor fürs Essen sogar europaweit nicht mehr produziert werden. Alles, um den Plastikmüll, der häufig auch in der Umwelt landet, deutlich zu reduzieren. Hier gibt es übrigens eine Lösung, die eng mit dem Thema Moor zu tun hat. Dazu gleich mehr in unserem Podcast. Vorher bitten wir euch aber noch um eure Mitarbeit. Welche Fragen zum Thema Bioökonomie habt ihr an uns? Habt ihr Tipps, die wir unbedingt weitergeben sollten? Habt ihr Ideen und Anregungen für uns? Dann erreicht ihr uns auf unserer Internetseite www.uni-greifswald.de/faktensammler oder bald auch unter www.faktensammler.uni-greifswald.de oder ihr schickt einfach eine Mail an faktensammler@uni-greifswald.de. Und nicht zuletzt haben wir am Ende des Podcasts einen richtig guten Lesetipp für euch. Auch hier dreht es sich natürlich um das Moor. Jetzt geht's aber direkt zum Thema. Und um alles Wichtige zu erfahren, bin ich mit zwei Expertinnen verabredet, die sich seit Jahren intensiv mit dem Thema Moor beschäftigen. Dafür geht's jetzt wieder vom freien Acker in ein Versuchsmoor nach Greifswald.
Genau sind wir vielleicht, dass wir uns nur verorten, sozusagen, wo wir jetzt stehen.
Ja, wir sind in Greifswald in der Soltmannstraße 15, sozusagen im Hinterhof des Instituts für Botanik und Landschaftsökologie. Und hier versteckt sich eine ziemlich besondere Sache, nämlich eine sozusagen Open-Air-Forschungsanlage, in der Pflanzen ober- und unterirdisch untersucht werden, wie sie wachsen unter kontrollierten Bedingungen. Die gehört zur Arbeitsgruppe von Professor Jürgen Kreiling. Und im Moment sehen wir hier in diesen Töpfen verschiedenste Moorpflanzen vor uns.
Ja, das sieht so ein bisschen aus wie Pflanztöpfe, die mehr oder weniger viele vergilben. Blätter dran haben. Klar, das ist jetzt aber auch Herbst. Ist das normal?
Genau, das ist normal, dass die im Herbst irgendwann vergilben. Aber im Sommer waren sie natürlich alle prächtig grün. Und was wir auch sehen in den Töpfen, wir haben unterschiedliche Wasserstände. Hier werden sozusagen unterschiedliche Wasserstände eingestellt. In einem anderen Experiment vorher hatten wir unterschiedliche Düngestufen, weil in der Umwelt ja auch manchmal hohe Nährstoffmengen vorkommen, manchmal nährstoffarme Bedingungen. Und hier können eben immer einzelne Faktoren gezielter gesteuert werden und geguckt werden, wie reagieren die Pflanzen. Und uns interessiert natürlich in Mooren, die ja in Mecklenburg-Vorpommern einen Großteil der Landesfläche ausmachen und wo im Moment klar politische Signale sind, dass mehr Moore wieder vernässt werden sollen. Wie diese sich entwickeln, wie sie wieder dazu kommen, Kohlenstoff zu binden, Kohlenstoff senken zu werden, aber auch wie man sie produktiv nutzen kann.
Wenn ich jetzt so in die einzelnen Töpfe gucke, da werden Sie ja bestimmt nicht nachmessen, wie viel sind jetzt gewachsen. Also wie kann man das ein bisschen automatisierter machen? Ich sehe da oben eine Anlage, einen Kran mehr oder weniger mit einem großen Kasten dran. Können Sie das kurz beschreiben?
Das ist ein Sensor, der über den Töpfen mehrfach am Tage hin und her fährt und eben oberirdisch erfasst, wie viel Biomasse in diesen Töpfen vorhanden ist, das über die Zeit auflöst. Da arbeiten verschiedene Projekte auch aus der Landesexzellenzinitiative im Moment daran, das zu digitalisieren, das effizienter zu machen. Und gleichzeitig wird in den Töpfen auch unterirdisch noch erfasst, wie die Wurzeln wachsen. Also die Pflanze wird von oben und unten sozusagen ins Visier genommen.
Kann man das wirklich eins zu eins vergleichen mit den Mooren, die wir haben? Also die wieder vernässt sind, beziehungsweise die natürlich noch da sind?
Nein, eins zu eins nicht. Es sind natürlich künstliche Bedingungen. In so einem Einzeltopf hat man nicht exakt die gleichen Bedingungen. Deswegen kombinieren wir die Untersuchung hier mit Freilandexperimenten, die in Mecklenburg-Vorpommern an verschiedener Stelle laufen und wo genau diese Informationen eben auch zusammengebracht werden, wie es dort in der Fläche aussieht. Aber hier kann man wiederum bestimmte Dinge manipulieren, was man in der Fläche nicht kann.
Ich darf Sie bitten, sich noch mal ganz kurz vorzustellen für unsere Hörerinnen und Hörer.
Mein Name ist Franziska Tanneberger. Ich arbeite an der Uni Greifswald im Bereich Moore. Das ist ein relativ großes Thema hier am Institut für Botanik und Landschaftsökologie. Ich habe von der Diplomarbeit angefangen, Moore in Sibirien untersucht, die eben wirklich ganz großflächig ungestört noch sind. Habe mich dann in der Doktorarbeit mit einem Moorvogel beschäftigt, denn wir haben auch ganz bedrohte und seltene Biodiversität in Mooren. Und bin jetzt eigentlich zunehmend zu dem Thema Moore und Klima gekommen, denn der Klimawandel muss uns alle sehr beschäftigen und Moore spielen da eine ganz wichtige Rolle. Und neben der wissenschaftlichen Arbeit an der Universität arbeite ich auch bei der Michael-Suko-Stiftung, die hier in Greifswald ansässig ist. Und gemeinsam zwischen Universität, Michael-Suko-Stiftung und Düne e.V. gibt es seit 5 Jahren das Greifswald-Moor-Zentrum, das ich gemeinsam mit Greta Gaulich leite.
Ich bin Sabine Wichmann, ich arbeite auch an der Universität Greifswald. Ich habe ein Institut für Botanik und Landschaftsökologie in einem Projekt, das nennt sich Paludi Prima, wo wir versuchen, Moore unter hohen Wasserständen zu nutzen, also zum Beispiel Rohrkolben anzubauen. Und diese sogenannte Paludi-Kultur, die beschäftigt mich schon seit 10, 15 Jahren. Da geht es also darum, alternative Nutzungsmöglichkeiten für bisher entwässerte Moorböden zu finden. Parallel arbeite ich auch in der Suko-Stiftung, wo es vor allem darum geht, zu gucken, wie kann man die Agrarpolitik umgestalten, um die Rahmenbedingungen zu verbessern, um Klimaschutz auf Moorböden zu machen. Und ich arbeite auch für Düne e.V., also dem dritten Partner im Greifswald-Moorzentrum, wo wir aktuell für das Umweltbundesamt eine Studie machen, welche ökonomischen Anreize braucht es denn, um wirklich Landwirte zu motivieren, Moorbodenschutz zu machen.
Faszination Moor, wie entsteht sowas? Also wenn ich mich an meine Jugend erinnere, dann war immer, gehe da mal nicht hin, das ist ja sumpfig, da versinkt man. Es gibt einen Haufen Filme, auch Kriminalfilme, wo das Moor immer als böser Ort beschrieben wird. Wie haben Sie diese Angst überwunden oder gab es die überhaupt?
Ich glaube, Angst vor Mooren hatte ich nie. Kommt vielleicht auch von meinem Elternhaus. Meine Eltern haben beide Biologie studiert und ich bin da sehr früh sozusagen mit naturnahen Mooren auch in Berührung gekommen. Letztendlich war es aber so, dass ich auch den Großteil der Moore, die es in Deutschland gibt, lange Zeit übersehen habe. Auch im Studium habe ich dann 2 Exkursionen gemacht in naturnahe Mooren, Karelien, Westsibirien. Aber die Problematik, die wir jetzt endlich hier thematisieren, die war mir auch ganz, ganz lange nicht bewusst. Und was mich eigentlich fasziniert hat in meinem Studium, war diese Schnittstelle von Landnutzung und Naturschutz allgemein. Ich war auch lange, lange Jahre in anderen Bereichen unterwegs, mit so einem Ackerwildkrautschutz etc. Aber was mich jetzt fasziniert an den Mooren, ist wirklich diese Herausforderung, Moorschutz und Klimaschutz zu kombinieren und dort Lösungen zu finden, die wirklich auch letztendlich einen ganz großen Beitrag leisten können.
Man studiert eine ganze Menge, ganz lange, muss sich dann irgendwann festlegen. Wann war bei Ihnen der Punkt, wo Sie gesagt haben, Moore sind?
Ja, ich glaube in Sibirien. Also das ist eben während der Diplomarbeit gewesen und das hat mich maßgeblich geprägt und beeinflusst. Also das sind einfach Landschaften, die man da erlebt, die unheimlich schön sind und man kann ganz schnell lernen, wo man sich bewegen kann und wie man sich in so einem nassen Moor bewegen kann. Man läuft immer auf den Wurzeln von Pflanzen, guckt, dass man da irgendwie festen Halt hat und man entdeckt eben wunderschöne Pflanzenarten auch und ganz eigene Stimmungen. Also Moore haben einen letztlich auch Frieden, eine Ruhe, den sie ausstrahlen können, wenn man da so mittendrin ist und alles ist plötzlich weg, was einen so vielleicht sonst begleitet. Das ist sehr, sehr schön. Aber mir ist dort auch klar geworden, und das haben auch die russischen Kollegen, mit denen ich da gesprochen habe, ganz klar letztlich auch eingefordert. Jeder muss sich erstmal vor seiner Haustür um die Dinge kümmern, die wichtig sind. Und wir haben eine riesige Baustelle mit den entwässerten Mooren eben bei uns in Deutschland. Und insofern war für mich dann auch relativ klar, ich gehe wieder zurück. Hier ist sozusagen meine Herkunft und hier möchte ich mich für die Verbesserung des Zustandes der Moore einsetzen. Und ich denke, es ist auch für Greifswald ein ganz wesentliches Merkmal und vielleicht sogar auch Alleinstellungsmerkmal, dass eben hier Paludikultur als Idee erfunden wurde, an der Universität in die Welt getragen wurde, an ganz vielen Stellen aufgegriffen ist. Mittlerweile die Welternährungsorganisation nutzt es in wichtigen Berichten, es ist in IPCC-Berichten aufgetaucht. Und dass wir eben hier vor unserer Haustür auch diese Möglichkeit haben, konkret unseren Beitrag zu leisten. Und ich bei den spannenden Fakten, ich hoffe noch auf ganz viele spannende Fakten, die ich von Landwirten letztlich auch lernen kann, die sich dieser Herausforderung stellen, die Rahmenbedingungen dafür bekommen, dass sie eben nicht finanziell schlechter gestellt werden dadurch. Und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial. Landwirte sind auch unheimlich erfinderisch und kreativ und finden vielleicht noch ganz andere Lösungen, wie diese Flächen bewirtschaftet werden können, die uns noch gar nicht eingefallen sind.
Um welche Pflanzenarten geht es hier speziell? Was können wir hier sehen und was zeichnet diese Arten aus?
Also typische Moorpflanzen sind ja eigentlich die Seggen oder auch Sauergräser genannt, mit diesen relativ breiten Blättern. Schilf ist eine typische Moorpflanze oder Rohrkolben bei unseren Niedermooren. Auf den Hochmooren haben wir dann Torfmoose. Die untersuchen wir auch in Greifswald, aber nicht hier in dieser Anlage. Die könnten wir uns woanders angucken. Und zum Teil wird innerhalb dieser Gruppen geguckt, wie unterschiedliche Arten sich verhalten. Also in dem Vorläuferexperiment hier haben wir unterschiedliche Seggenarten aus unterschiedlichen Ländern im Vergleich angeguckt. Jetzt ist es so, dass wir hier eher typische Arten angucken, die wirklich in Mecklenburg-Vorpommern wachsen und ja oft in einer Kombination. Also in der Natur wächst ja nicht eine einzelne Art über riesige Flächen in der Regel, sondern sie sind in Kombination. Das heißt, wir haben hier zwei Seggenarten miteinander verstreut. Dann haben wir den Wasserschwaden zum Beispiel hier, Glyceria maxima. Wir haben den Schachtelhalm, den Moorschachtelhalm hier. Wir haben eine Binse noch mit dabei. Wir haben die Wasserminze zum Beispiel mit dabei. Also auch andere krautige Pflanzen, sodass hier gerade diese Kombination im Moment untersucht wird. Und was natürlich dann die Verbindung auch zu den Dingen ist, die wir hier in der Hand halten, gerade diese Seggen beispielsweise, die eignen sich eben sehr gut dann für Anwendung in der Bioökonomie. Also wir haben hier verschiedene Beispiele mitgebracht, sodass wir da auch quasi die Verbindung machen können von den Pflanzen, wie sie hier wachsen, hin zu konkreten Produkten.
Ich sehe gerade Einweggeschirr, also was ja auch ganz groß im Kommen ist, was also ein Einweggeschirr aus nachwachsenden Rohstoffen sozusagen. Ist das schon auf dem Weg, dass es wirtschaftlich so ist, dass man wirklich sagen kann, die Plastikschale kann weg, wir können aus den Gräsern sozusagen Einweggeschirr produzieren, was genauso günstig oder halbwegs günstig ist?
Ja, da sind noch einige Schritte leider zu gehen und da gibt es sozusagen einige Hemmnisse. Es ist nicht ganz einfach, in neue Märkte reinzugehen. Die Märkte sind ja auch im Moment besetzt mit anderem Geschirr. Das wissen wir alle, weil wir es verwenden zum Teil und uns vielleicht ärgern, dass wir das noch verwenden müssen. Und es ist auch einiges zu klären, wo kommen die Biomassen wirklich her? Es bestehen eben für Landwirte bestimmte Herausforderungen, jetzt auf solche Pflanzen umzustellen. Das ist nicht unbedingt ganz als reguläre Landwirtschaft immer anerkannt. Aber eben auch in der ganzen Produktentwicklung sind noch viele Wege zu gehen. Und es gibt einige wirklich mutige Unternehmen, Pionierbetriebe, die das im Moment machen. Also das ist eben eher aus einem Testlauf momentan, wie eben so ein Einweggeschirr mit einer Beimischung von Schilf aussehen kann. Und Frau Wichmann kann auch andere Produkte zeigen, die dann in Richtung Baumaterialien gehen. Da ist die Marktentwicklung eigentlich schon etwas weiter.
Das Einweggeschirr ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, wie letztendlich politische Rahmenbedingungen auch Märkte beeinflussen können. Also mit dem Plastikverbot letztendlich werden natürlich dann auch Anreize geschaffen für die Firmen, aber letztendlich auch für die Kunden, andere Produkte zu kaufen. Und dieses Beispiel hier, so eine kleine Pommesschale, sage ich jetzt mal, das ist jetzt noch aus einer Pilotanlage, aber die Firma ansässig in Schwedt, die baut da gerade jetzt eine Fabrik, die nächstes Jahr wirklich auch in die Produktion gehen soll und dann natürlich nicht nur bei Niedermoor-Biomasse verwertet, auch andere Reststoffe aus der Landwirtschaft zum Beispiel, aber eben wirklich mit Pflanzenmaterial arbeitet, um Plastik zu ersetzen.
Das heißt, es muss nicht unbedingt erstmal teurer sein, also ist vielleicht jetzt teurer, aber wenn man den Weg schafft, Innovation freizusetzen und das eine verboten ist sozusagen, dann setze ich auch eine Entwicklung in Gang.
In dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Firma sagt, es darf nicht teurer sein. Es ist konkurrenzfähig, auch mit dem, was sonst auf dem Markt ist. Es gibt ja auch Alternativen inzwischen aus Bambus zum Beispiel etc., die eben auch erneuerbare Ressourcen nutzen. Die haben den Anspruch, wir müssen konkurrenzfähig sein. Man kann natürlich auch sagen, okay, der Kunde ist vielleicht auch bereit, einen gewissen Aufpreis zu zahlen. Das ist ja dann wirklich im Centbereich, einfach dafür, dass die Biomasse auch einer nachhaltigen Landnutzung kommt. Dass da einfach noch mehr Vorteile erbracht werden, nicht nur ein erneuerbarer Rohstoff, sondern auch Moore wieder vernässt werden, Kohlenstoff im Boden gehalten wird, Nährstoffe zurückgehalten werden. Das sind eine ganze Reihe von positiven Effekten, also so ein externer Nutzen, sagt man dazu, der eigentlich normalerweise nicht eingepreist ist, den man dem Kunden aber auch mit transportieren kann als Geschichte, wo dann vielleicht auch ein gewisser Aufpreis gezahlt wird.
Das grüne Gewissen stärken, sozusagen durch ein bisschen Aufpreis und damit noch was Gutes zu machen. Haben Sie da einen Favoriten hier jetzt, also wo man sagen könnte, Mensch, also das wächst so gut, also wie eine andere Pflanze, die man auch landwirtschaftlich nutzt?
das Schilf, was wir jetzt hier nicht drin haben, alleine aus der Tatsache heraus, dass es so gut wächst. Also wenn hier Schilf wachsen würde, dann könnte man mit der Haube gar nicht mehr rüberfahren. Weil das wird schnell mal 2 Meter hoch und wir haben auch Schilfklone, die können bis zu 6 Meter hoch werden. Die sind dann eher in Rumänien zum Beispiel verbreitet. Also wir haben Arten mit einer extrem hohen Produktivität, wo wir auch Nutzungswege kennen, auch traditionell. Diese Art von nasser Landwirtschaft fängt ja nicht bei null an, sondern es gab in der Vergangenheit eben auch Beispiele. Gerade hier kennen wir die Schilfdächer. Also ich habe selber ein Haus mit einem Schilfdach. Ich schätze das sehr als Baumaterial. Und leider ist die Lage der Personen, die dieses Schilf heute noch werben und diese Dächer herstellen, total schlecht. Und weil sie werden nicht als Landwirtschaft anerkannt. Sie haben sehr wenig Flächen momentan. Und wir hoffen eigentlich, dass mit diesem größeren Interesse jetzt auch für Moore, für Moorwiedervernässung darüber wieder Möglichkeiten entstehen, dass mehr Schilf als Baumaterial dann auf den Markt kommt, verwendet wird. Frau Wichmann selber hat eine Studie darüber gemacht, dass ein Großteil des Schilfs, was wir heute verwenden, importiert wird. Also das ist echt eigentlich eine missliche Situation, weil wir hätten die Flächen dafür. Aber es gibt eben neben dem Schilf vielleicht als ganz große, auffällige Art eben auch ganz viele kleine Arten, die besonderen Nutzen erbringen können. Wir haben auch Pflanzen, die als Medikamente zum Beispiel genutzt werden können. Und wir haben eben auch als eben sehr kleine, aber sehr effektive Torfbildner zum Beispiel die Torfmoose, wo es auch viel Forschung dazu gibt und auch Praxisanwendung schon, wie eigentlich schrittweise der Torf, der noch im Gartenbau verwendet wird, über Torfmoose, Torfmoosfrischsubstrat ersetzt wird, damit eben der Torfabbau endlich aufhört.
Das Problem im professionellen Gartenbau ist einfach, dass die herkömmlichen Alternativen zu Torf, wie zum Beispiel Kompost und Rindenmaterial etc., dass das nur zum geringen Anteil eingesetzt werden kann in den Substraten. Das sind ja sehr ausgefeilte Rezepturen, je nach Kultur, die dort kultiviert wird und auch nach Lebensphase sozusagen, ob es jetzt Jungpflanzen sind oder schon die richtigen großen Töpfe. Und da haben diese verschiedenen Alternativen alle Nachteile. Sie haben zum Beispiel zu hohen pH-Wert oder sind zu schwer oder haben zu viele Nährstoffe. Und eigentlich sind nur die Torfmoose wirklich von der Qualität adäquat zu Torf, was auch nicht verwundert, weil Torf aus Torfmoosen entstanden ist. Und nur die Torfmoose können wirklich Torf zu 100% auch ersetzen. Und deswegen ist es gerade für den Profibereich, der so angewiesen ist auf exakt funktionierende Kultursubstrate, ein ganz, ganz wichtiger Rohstoff.
Nachdem wir nun viel über die Anlage und die Arbeit hier erfahren haben, geht es nun um das Moor an sich. Was ist das überhaupt? Was bezeichnet man eigentlich als Moor?
Moore sind ein ganz besonderes Ökosystem. Zum einen sind sie bei uns in Mecklenburg-Vorpommern verbreiteter, als die meisten denken werden, denn 13% unserer Landfläche machen Moore aus. Die meisten Moore erkennen wir aber gar nicht mehr als solche. Denn die meisten stellen sich vielleicht, wenn sie überhaupt ein Bild haben, irgendwas Nasses vor, wo bestimmte Pflanzen wie Schilf oder Sonnentau oder Wollgras wachsen. Heute sind aber die meisten Moore oder Moorböden landwirtschaftlich genutzt, viele auch für die Forstwirtschaft. Und der ganz besondere Trick, den die Moore eben machen können, ist, dass sie den Kohlenstoff, den unsere Pflanzen über das CO2 binden, langfristig im Boden speichern können. Dadurch, dass sie wassergesättigte Bedingungen im Boden haben, alle Moore sind, wenn sie in einem intakten Zustand sind, von einem hohen Wasserstand geprägt. Und durch diese sogenannten anoxischen Bedingungen, also ohne dass Sauerstoff an diese organische Masse rantritt, kann eben der Kohlenstoff im Boden gespeichert bleiben. Was wir gleichzeitig erleben, ist, dass Moore eben neben dieser Funktion als Senke eben auch eine ganz starke CO2-Quelle werden können, wenn sie entwässert sind.
Zum Thema Paludikultur, ist das das gleiche Satz mit dem Moor? Es hat auf jeden Fall was mit dem Moor zu tun.
Den Begriff Paludikultur habe ich ja schon mal gerade genannt, ohne ihn wirklich zu erklären. Paludikultur hat mit Mooren zu tun, es bezeichnet aber eine bestimmte Art von Nutzung von Mooren. Also es ist die produktive Nutzung, also für Landwirtschaft oder Forstwirtschaft, aber bei hohen Wasserständen. Also nasse Moore, wiedervernisste Moore. Das ist das, was wir als Paludikultur bezeichnen. Dieser Begriff Paludi, Palus, das kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Sumpf. Und das Kultur kennt man ja auch aus anderen Bereichen, Agrikultur, Silvikultur, also diese Sumpfwirtschaft.
Eine Sache muss ich gleich nochmal für mich fragen. Hochmoor, Niedermoor, was ist der Hauptunterschied?
Das hängt eigentlich mit der Entstehungsgeschichte der Moore zusammen. Das ist eine ganz einfache Unterscheidung. Die Niedermoore bilden sich zum Beispiel in Versumpfungsbereichen etc., wo einfach Mineralboden, Wasser, viele Nährstoffe auch reinbringt. Die sind dann oft nährstoffreicher, müssen sie nicht, sind oft kalkreicher, muss auch nicht. Aber die Hochmoore sind immer nur vom Regenwasser gespeist und dadurch saure Bedingungen, nährstoffarme Bedingungen. Und das findet man dann auch in den Torfen eben wieder und das findet sich dann auch in den Arten wieder, die sich dort etablieren. also auf die Niedermooren, was wir hier viel in der Umgebung von Greifswald haben, mal dann eben Seggen, Schilf, Rockholm etc. Und in den Hochmooren wachsen dann vor allem die Torfmoose, eben viele andere kleine Arten, wie zum Beispiel Sonnentau, der sich über das Fangen von Insekten eben noch zusätzlich mit Nährstoffen versorgen muss.
In der vorigen Faktensammler-Serie ging es um Mikroben. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, Sie sagten, anaerob ist das Ganze, da sind auch Mikroben im Spiel, denke ich.
Mikroben sind total wichtig für diese Prozesse und wir sind sehr, sehr froh, dass wir jetzt in der Zusammenarbeit eben auch in dem Wetzkeps-Projekt, beispielsweise mit Tim Uhrig hier von der Universität Greifswald, endlich auch mehr Licht sozusagen auf die Mikroben werfen können. Denn die sind ganz entscheidende Treiber darin, ob eben in einem Moor Kohlenstoff gespeichert bleibt, ob er vielleicht freigesetzt wird. Und wir haben ja auch verschiedene Treibhausgase, die da eine Rolle spielen. Wir haben das Kohlendioxid, aber wir haben auch Methan. Es gibt eben bestimmte Bakterien, die Methan stärker bilden können oder aber Methanbildung verhindern. Also genau diese Fragen werden hier bei uns untersucht, sowohl im Freiland als eben auch in solchen Forschungsexperimenten hier. Und was eben sicher klar geworden ist, ohne ein Verständnis dieser mikrobiellen Zusammenhänge kommen wir nicht sehr weit. Und zum Glück sind eben aber die großen Linien eigentlich, wann sind Moore eben eine CO2-Quelle oder wann sind sie eine CO2-Senke, auch schon durch die Forschung gut abgesichert.
Wir hatten mit den Mikroben auch darüber gesprochen, genau, dass wenn man eben Moore wieder vernässt, ist am Anfang höherer Methanausstoß zu bemerken. Es gibt aber Mikroben, die können dieses Methan wieder verwerten. Allerdings nur, das wissen wir auch von Professor Uhrig, sozusagen, wenn 5%ig höherer Salzgehalt mit drin ist, das kann man ja eigentlich nicht so steuern, oder doch?
Nein, steuern kann man das großflächig in der Landschaft nicht. Also wenn wir sagen, wir haben 13% unserer Landfläche sind Moore und man muss eben leider auch dazu sagen, über 90% dieser Moorfläche ist entwässert gewesen. Es sind in Mecklenburg-Vorpommern schon große Flächen auch wieder vernässt worden. Das kennt man manchmal, wenn man so bei Anklam oder Demmin oder so im Peenetal unterwegs ist, sieht man auch große Wasserflächen jetzt. Das sind etwa 30.000 Hektar, die schon wieder vernässt wurden. Wir können die nicht feinsteuern in Bezug auf die mikrobiellen Aktivitäten, aber wir können natürlich durch das bessere Verständnis vielleicht eben auch sehen, in welchen Flächen man besonders darauf achten muss, wie genau die Wasserstände eingestellt werden. Weil das ist eben der Faktor, an dem man auch ein Stück weit manipulieren kann. Und die gute Nachricht, die eben auch die Forschung von Tim Uhrig miterbracht hat, ist, dass eben gerade bei unseren Küstenüberflutungsmooren, die eben salzgeprägter sind, wahrscheinlich die Methanemissionen nur eine sehr, sehr geringe Rolle spielen, weil es da gar nicht zu starker Methanbildung kommt. Wir haben andere Flächen eher im Binnenland, wo hohe Methanemissionen schon gemessen wurden. Und dazu sind eigentlich zwei Sachen wichtig. Zum einen gehen diese hohen Werte mit der Zeit zurück. Oft liegen sie auch daran, dass dort noch Biomasse vorhanden war auf den Flächen, die dann sozusagen wie in einem Bioreaktor, Biogasanlage zersetzt wurde. Das noch viel Wichtigere ist aber, sich klarzumachen, dass Methan eben nur eine kurze Aufenthaltsdauer in der Atmosphäre hat. Also wir müssen auf Methan sehr achten. Es ist ein gefährliches Treibhausgas, ein aggressives Treibhausgas, aber es hält sich nicht sehr lange in der Atmosphäre. Es sind etwa 12 Jahre Aufenthaltsdauer. Bei CO2, was wir eben ansonsten jedes Jahr weiterbekommen, wenn die Moore entwässert bleiben, haben wir ein Treibhausgas, was über Tausende von Jahren in der Atmosphäre akkumuliert. Und deswegen ist der Erwärmungseffekt, den CO2 beiträgt, viel, viel stärker und wichtiger als der des Methans. Also wir sollten keine Angst vor Methan haben. Das ist auch ein Ergebnis, was im Wetzkeps-Projekt jetzt in der Zusammenarbeit zwischen Universität Rostock und Greifswald sehr klar rausgekommen ist und publiziert wurde, dass die Methanemissionen uns nicht davon abhalten sollten, sehr schnell so viel wie möglich Moore wieder zu vernässen. Insgesamt zeigt das Bild aber, dass wir sehr viele entwässerte Moore weiterhin haben. Und das sind Dinge, die auch das Land im Grunde schon seit über 10 Jahren weiß und dort bekannt sind. Die Moore, die entwässerten Moore, sind eben die größte Treibhausgasquelle im Land. Also sie stehen für etwa ein Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen.
Also wie kann man sich das vorstellen? Also wenn man jetzt weiß, dass da so viel CO2 frei wird und den Klimawandel sozusagen noch anfeuert, warum wird nichts getan? Ist das ein Verständnisfehler oder wie ist das, Frau Wichmann?
Ja, das ist ganz spannend tatsächlich, weil auf politischer Ebene ist inzwischen diese Aufmerksamkeit für die Moore da. Man weiß durch die Arbeiten der Wissenschaft sehr viel über Moore, wie viel emittiert wird, was man dagegen tun kann. Wir arbeiten daran, wie man die Flächen weiter nutzen kann. Aber letztendlich dieses System jetzt umzusteuern, ist extrem schwierig. Es ist zum einen natürlich in Köpfen verankert. Wir haben hier ganz viel Kraftaufwand über Jahrzehnte, Jahrhunderte, die Moore entwässert, um sie nutzbar zu machen, als Produktionsflächen für Lebensmittel, auch als Siedlungsraum teilweise. Und jetzt sollen wir auf einmal wieder das Wasser reinlassen. Wie kann man denn das verstehen? Und wie ist denn das mit den Errungenschaften letztendlich unserer Generation? Das ist ganz viel auch, was wir in den Gesprächen mit Landwirten hören und was ganz sehr gut nachvollziehbar ist. Aber es ist eben nicht nur dieses Verständnis und diese Umstellung auf neue Ziele und Anpassung an neues Wissen. Es ist ganz doll auch der politische Rahmen, also insbesondere der agrarpolitische Rahmen. Unsere Landnutzungsentscheidungen werden letztendlich von dem Rahmen der europäischen Agrarpolitik gesteuert. Also die europäische Agrarpolitik wird ja zwischen den Mitgliedstaaten vereinbart und da gibt es Zahlungen für bestimmte landwirtschaftliche Nutzungen. Und es ist leider so, dadurch, dass die Lebensmittelpreise so niedrig sind, sind die Betriebe angewiesen auf diese Zahlungen. Also sie machen einen ganz wichtigen Teil ihres Einkommens aus. Und diese Transferzahlungen, diese agrarpolitischen Zahlungen, die gibt es eben für das, was man über Jahrhunderte gemacht hat. Für das Entwässern von Moorflächen, für Grünland, Milchproduktion, für den Anbau von Mais, wird zusätzlich noch gefördert, über das EEG Mais in Biogasanlagen zu verwerten. Und gerade auf diesen entwässerten Moorflächen hat das eben sehr, sehr negative Auswirkungen. Und das ist bisher in den Rahmenbedingungen nicht berücksichtigt. Leider ist es so, dass die Betriebe Zahlungen dafür bekommen, dass sie weitermachen wie bisher. Aber die Umstellung auf den Anbau von Schilfrohrkolben, Nutzung von Nasswiesen, dafür gibt es kein Geld. Also Betriebe werden letztendlich sanktioniert, wenn die Flächen überstaut sind, weil angenommen wird, sie können sie dann nicht mehr nutzen und verlieren ihre Förderung. Der Flächenwert sinkt natürlich, der Wert der bei der Bank sinkt, wo sie letztendlich Kredite haben, um Ställe neu zu bauen etc. Also diese Rahmenbedingungen müssen sich ändern, damit wirklich Betriebe andere Entscheidungen treffen können.
Es ist ja wirklich sehr schwierig, den Landwirten das jetzt in dieser Situation schmackhaft zu machen, anders zu arbeiten, oder?
Im Moment können Betriebe eigentlich kaum anders arbeiten. Das sind große Ausnahmesituationen, wo es vielleicht über Naturschutzgelder schon Pflegeverträge gibt, wo es eine gewisse Honorierung gibt für Leistungen, die erbracht werden. Aber gerade diese Klimaschutzleistung wird halt bisher nicht honoriert. Es gibt in Brandenburg die erste Agrarumwelt- und Klimamaßnahme, die mit EU-Geldern letztendlich höhere Wasserstände finanziert. So eine Stauhaltung, die dort betrieben wird, also dass der Grabenwasserstand höher gehalten wird, wo die Betriebe 385 Euro pro Hektar bekommen im Jahr. Aber man muss auch sagen, es ist ein spannendes Instrument, aber die Flächenrelevanz ist sehr gering. Also wenn man guckt, wie viel Grünland auf Niedermoor in Brandenburg ist, ist das weniger als 1% der Fläche, die tatsächlich im Moment diese Förderung bekommt.
Wir haben schon über die Auswirkungen auf das Klima gesprochen in Mecklenburg-Vorpommern. Wie sieht da der Anteil aus sozusagen von den Emissionen insgesamt?
Also von den Gesamttreibhausgasemissionen im Bundesland tragen die entwässerten Moore 30% bei. Das ist die größte Einzelquelle. Das ist viel mehr eben als Haushalte, als Verkehr, als Industrie. Das macht man sich eigentlich nicht klar normalerweise. Und vielleicht auch mal nochmal zur Einordnung des Ganzen. Also das sind etwa 6 Millionen Tonnen CO2, die aus den entwässerten Mooren emittiert werden. Das ist deutlich mehr. Im Moment wird die Menge CO2, die eingespart wird durch Windenergie, Onshore und Offshore, liegt vielleicht bei gut 2 Millionen Tonnen pro Jahr. Natürlich ist das Energieerzeugung, die mit dahinter steht, aber eben der Einspareffekt ist deutlich weniger, als die Moore im Moment emittieren. Und was ich sogar noch eigentlich mindestens so erschreckend finde, die Moore emittieren viel mehr, als der gesamte Wald in Mecklenburg-Vorpommern im Moment bindet. Also der ganze Wald, die ganze Bindung, die wir haben in unserem Wald, kann nicht mal das kompensieren, was die entwässerten Moore freisetzen. Und wenn man das mal runterbricht, das sind 11 Tonnen pro Minute. Also wir können mal gucken, wie lange wir hier jetzt schon gestanden haben. Das multipliziert man einfach mit 11. Und das ist die Menge, die entwässerten Moore jetzt schon wieder emittiert haben.
Das ist eine Riesenmenge. Ist das schon Ihr spannendster Fakt zu Mooren oder was fällt Ihnen da noch sozusagen ein? Weil das ist schon beeindruckend.
Eine ganz eindrückliche Zahl finde ich auch immer, sich anzugucken. Also die landwirtschaftlich genutzten Moore in Deutschland nehmen 7% der landwirtschaftlichen Fläche ein, emittieren aber 37% der gesamten Emissionen aus Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Nutzung. Das zeigt auch nochmal, dass das auf einer relativ geringen Fläche ganz viel Klimaschutz betrieben werden kann. Das ist auch, bietet auch eine große Chance, um wirklich die gesellschaftlichen Ziele und die Ziele des Paris-Abkommens zu erreichen, wenn wir uns auf die Moore fokussieren im Landwirtschaftsbereich. Reicht natürlich nicht, aber das ist der Bereich, wo wir sehr schnell, sehr effizient etwas machen können.
Immerhin fast 13% der Landesfläche in MV gilt als Moorfläche. Deutschlandweit sind es immer noch knapp 4% aller Flächen. Das ist eine ganze Menge. Aber die alle in nachhaltige landwirtschaftlich genutzte Moore umzuwandeln, hat das Sinn? Wer braucht denn so viel Schilf?
Also das sind ja im Moment auch landwirtschaftlich genutzte Moore, der Großteil dieser 13%. Und im Moment haben wir darauf eben zum Teil Maisanbau noch, wenn wir Ackernutzung haben. Also wir haben eben etwa 20.000 Hektar noch Ackernutzung in Mecklenburg-Vorpommern auf Moor. Wir haben aber überwiegend Grünland ansonsten. Und das sind ja auch landwirtschaftlich genutzte Flächen. Und das ist eben genau der Punkt, dass für die Betriebe jetzt Alternativen gefunden werden müssen und man nicht den Einzelbetrieben sozusagen auch den schwarzen Peter total zuschieben kann. Also es ist einfach auch ein gewisses Dilemma für die Betriebe. Die haben investive Entscheidungen getroffen auf Basis der damaligen Voraussetzungen, nämlich der entwässerten Moore und hängen ja auch mit ihrer privaten wirtschaftlichen Situation daran. Und in der Vergangenheit war die Entwässerung der Moore eigentlich gesellschaftlich gewünscht. Das haben die wenigsten Landwirte selber alleine gemacht. Und insofern braucht es jetzt auch diese gesellschaftliche Unterstützung dafür. Und da können sich vielleicht auch sehr viele dann beitragen, indem bestimmte Produkte von Moorflächen aus Mecklenburg-Vorpommern gekauft werden. Also für Schilf ist auf jeden Fall eine erhebliche Nachfrage da. Wir hatten das schon angesprochen, dass ein Großteil des Schilfes als Baumaterial aktuell importiert wird. Aus Rumänien beispielsweise oder aber aus China. Und für viele andere Nutzungen geht es natürlich darum, auch fossile Energieträger zu substituieren. Also wir wissen, dass wir mit den fossilen Energieträgern sozusagen schrittweise auslaufen müssen. Und eine sehr interessante Nutzung ist eben die Wärmegewinnung. Das ist eben ein Bereich, es gibt schon ein Niedermoor-Biomasse-Heizwerk in Mecklenburg-Vorpommern. Dort werden aus Schilf und Sägen. Das wird entsprechend in Nahwärme umgewandelt durch Verbrennung und das sind etwa 400 Hektar, von denen die Biomasse kommt. Und es wird etwa 300 Haushalte damit versorgt, eine Schule, ein Kindergarten und eine Familie kann mittlerweile davon leben. Also es gibt Einzelbeispiele dort, wo die Rahmenbedingungen gerade gut zusammenkommen, aber es ist eben noch nicht in der Fläche. Aber gerade für Wärme haben wir natürlich einen ganz großen Bedarf im Land.
Würde sich denn jedes Moor für eine Bewirtschaftung eignen, also für eine naturnahe Bewirtschaftung?
Man hat einen ganz großen Spielraum, oder zumindest sehen wir diesen großen Spielraum eigentlich. Und zwar haben über genau die Frage, die Sie stellen und die sehr wichtig ist, in der Vergangenheit schon Mitarbeiter aus dem Landwirtschaftsministerium, aus dem Umweltbereich, aus dem Naturschutzbereich, aber auch der Bauernverband und viele andere Vertreter nachgedacht. Und aus diesem Ganzen ist eine Fachstrategie Paludikultur entstanden für das Bundesland, die bei uns federführend durch Düner, also einen der Partner im Greifswald-Moorzentrum, bearbeitet wurde und eben in einem Dialogprozess mit den anderen Beteiligten dann verabschiedet wurde. Und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, wir haben viele Schutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern. Also wir haben auch viele Moore, die in Nationalparks liegen, die in Naturschutzgebieten liegen. Da kann man natürlich nicht jede Form von, so innovativ wie sie auch ist, nasser Bewirtschaftung machen. Beispielsweise den Rohrkolbenanbau, den Frau Wichmann erklärt hat und wo eben eine größere Pilotfläche jetzt existiert. Das verträgt sich nicht unbedingt mit einem Naturschutzgebiet, wo man genau die Pflanzen ja erhalten will, vielleicht die dort schon auf dem feuchten Moor vorkommen. Aber wir haben in Mecklenburg-Vorpommern 85.000 Hektar Moorfläche, die im Moment landwirtschaftlich genutzt ist. Und bei diesen 85.000 Hektar waren alle Beteiligten, also die Landwirtschaft, die Naturschutzseite, waren sich alle einig, dass man jegliche Form von neuer Paludikultur ausprobieren kann. Und da reicht unsere Fantasie vielleicht gar nicht so weit schon, was da alles möglich ist, also was produziert werden kann. Das alles eben eine Verbesserung des jetzigen Zustandes darstellt. Denn im Moment muss man sich diese Flächen als sehr artenarm, tief entwässert und mit einem degradierten Boden vorstellen und mit sehr hohen CO2-Emissionen.
Gibt es denn da jetzt schon große Erwartungen an die Bewirtschaftung oder ist das sozusagen, dass man sagt, okay, man probiert es aus? Wir sprachen ja schon über die Anreize der Politik, die noch fehlen. Aber gibt es da, sag mal, bei den Landwirten doch schon so ein bisschen Neugier auch in der Richtung?
Es gibt eine gewisse Neugier, aber ich glaube vor allem auch von der Verwerterseite, weil wir natürlich die Herausforderung haben, nicht nur die Emissionen aus dem Boden bis 2050 zu minimieren und letztendlich eine Netto-Null bei CO2-Emissionen zu erreichen, sondern es betrifft ja alle anderen Sektoren auch. Also Frau Tanneberger hat den Energiesektor schon angesprochen, also es betrifft natürlich auch den Bausektor, die Vermeidung von Plastik etc., also jegliche Nutzung von fossilen Rohstoffen, sei es nun Erdöl oder andere Ressourcen, Torf, Braunkohle, was immer wir da alles jetzt immer noch im Portfolio haben. Und da bietet natürlich Biomasse ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also es ist ja auch das Thema von Bioökonomie letztendlich und gibt es ja auch Mineralböden, auch viele Ideen. Aber wir haben auch im Paludikulturbereich eben so viele verschiedene Arten und schon so viele verschiedene Verwertungsmöglichkeiten, dass man gar nicht sagen kann, das wäre jetzt genau das Richtige, das verfolgen wir weiter, sondern es geht wirklich um die Bandbreite. Und aus dem Baubereich und aus dem Dämmmaterialbereich gibt es sehr großes Interesse, zum Beispiel an dem Rohrkolben, der eben so ein spezielles Luftgewebe hat, dadurch sehr leicht ist, sehr große Dämmwirkung hat, gleichzeitig aber auch konstruktive Eigenschaften hat, weil es eine große Stabilität auch hat. Da gibt es schon ganz viele spannende Produkte, die entwickelt sind, marktreif sind, wo es vom Markt eine Nachfrage gibt, wo auch wirklich Betriebe investieren wollen und Fabriken aufbauen wollen, aber es fehlt das Material. Die Landwirte können es hier nicht anbauen, weil die Rahmenbedingungen nicht passen. Und das ist natürlich noch ein langer Weg.
Das ist aber schon eine ganze Menge. Also wenn man das Ziel jetzt sieht, man hat schon überhaupt ein Interesse, das zu machen.
Ja, es gibt ein Interesse. Also die Substratindustrie fragt regelmäßig nach Vorträgen, wo können wir das denn kaufen? Die Nachfrage ist da tatsächlich. Und ich denke, es wird sich auch noch viel mehr entwickeln und auch noch viele neue Verwertungen werden sich finden für die verschiedenen Pflanzen und ihre Inhaltsstoffe.
Auf jeden Fall bündelt sich das Wissen und, sage ich mal, die Wissenschaftler selber auch zum Beispiel im Greifswalder Moorzentrum? Kann man das so verstehen? Was ist das?
Ja, das Greifswalder Moorzentrum ist eben eine Bündelung von genau dem Wissen, so wie Sie das beschreiben. Also wir haben ja an der Universität eben in vielen Arbeitsgruppen mittlerweile Forscher, die sich mit dem Thema Moor beschäftigen. Wir haben eine hervorragende Lehre in diesem Bereich und die Universität wird ja auch ab demnächst die erste sein mit einer W3-Professur für Moorkunde. Da gibt es entsprechende Zielstellungen auch mit dem Land und mit Stiftungen, dass das so hier vorhanden sein soll. Und dann haben wir eben zwei weitere Einrichtungen, die mit der Universität eng zusammenarbeiten, die Michael-Soko-Stiftung und Düne e.V. Und da gibt es eine schöne Arbeitsteilung eigentlich, denn natürlich findet die Forschung an der Universität statt. Wir haben ja sehr viel auch internationale Kooperationen im Bereich Moorforschung und die Michael-Soko-Stiftung ist wiederum sehr aktiv im Bereich Umsetzung, also konkret Umsetzen von Moorwiedervernässung in Deutschland, aber in anderen Ländern. Sie sind Eigentümer von vielen 100 Hektar Moorflächen, auf denen eben auch diese Dinge mit erprobt werden können. Und das, was Sabine Wichmann schon angesprochen hat, ist eben ganz wichtig, dieser Transfer dieses Wissens in die Politik. Es gibt eine sehr, sehr große Nachfrage, sei es auf Bundesebene, natürlich auf Landesebene sowieso, aber eben auch auf Ebene der Europäischen Union bis hin zu globalen Zusammenschlüssen, dass wir eben auch aktiv sind, dass dieses Wissen in die Verhandlungen der Klimarahmenkonvention eingebracht wird, der Biodiversitätskonvention. Also es gibt sehr viel Nachfrage nach diesem Wissen und mit dem Greifswald-Moor-Zentrum und den drei Partnern versuchen wir das eben zu bündeln, intern gut zu strukturieren und eben auch nach außen noch klarer aufzutreten. Früher war es immer so, ja, Moore ist irgendwie Greifswald und jetzt ist das etwas deutlicher nach außen geworden, wer dann vielleicht auch mit welchen konkreten Aufgaben und Kompetenzen dahinter steht.
Welche Vision steht ganz langfristig dahinter?
Also wir beziehen uns wirklich sehr konkret auf Moore und unser Wunsch, unsere Vision ist, dass in Zukunft alle noch natürlichen Moore auch natürlich erhalten werden, dass alle degradierten Moore, entwässerten Moore wieder restauriert worden sind, wir wieder ihre Ökosystemdienstleistungen auch nutzen können und dass die Moore, die wir nutzen müssen als Menschen, wir brauchen Produkte, wir brauchen Rohstoffe, dass die nachhaltig genutzt werden. Und das ist so das ganz übergeordnete Ziel. Und darunter haben wir eben sehr konkrete Zielstellungen und auch einen konkreten Arbeitsplan im Greifswald-Moor-Zentrum, mit dem wir vorwärts gehen. Und ein ganz entscheidender Rahmen, der eben jetzt gesetzt wurde und den wir auch immer sehr viel in die öffentliche Diskussion einbringen, ist eben das Paris-Abkommen, weil das Paris-Abkommen letztlich in Bezug auf Moore die ganz klare Richtung vorgibt, dass bis zum Jahre 2050 alle Moore keine CO2-Emissionen mehr verursachen dürften und wir eher sie wieder in einen Zustand bringen müssen, dass sie auch Senken sein können. Denn wir brauchen ganz wichtig diese negativen Emissionen, diese zusätzlichen Senken im Landnutzungsbereich und wir wissen auch, dass die Wälder nicht unbedingt in der Lage sein werden, als ganz maßgebliche alleinige Senke das leisten zu können. Und deswegen ist das eben dieser Rahmen. Und das ist beispielsweise von der Landespolitik auch aufgegriffen worden. Also im Juli hat Herr Backhaus das auch vorgestellt, dass das im Grunde auch eine Zielsetzung ist, die das Land so mitträgt.
Das war schon fast meine letzte Frage. Es waren sehr, sehr viele Gedanken dazu, wenn man Wunsch äußern könnte für die Moore. Was fällt Ihnen da als erstes ein, Frau Wichmann?
Ja, ich glaube, Frau Tanneberger hat das vorhin auch schon erwähnt, sozusagen unsere Vision für die Moore, also dass es darum geht, naturnahe Moore zu schützen. Ich würde mir auch sehr wünschen, dass wirklich viele Menschen die Gelegenheit bekommen, diese Schönheit und Faszination der Moore erleben zu können in naturnahen Mooren, dass es darum geht, entwässerte Moore wieder zu vernässen, zu restaurieren für Klimaschutz, für Biodiversität, für Nährstoffrückhalt etc. Und da, wo man Moore weiter nutzen muss, dass man sie bei hohen Wasserständen nutzt.
Sehr vielen Dank dafür, für diesen Einblick und auch viel Kraft für Ihre Arbeit.
Ich befinde mich jetzt hier gemeinsam mit Herrn Professor Hans Josten im Institut für Landschaftsökologie an der Uni Greifswald. Und passend zu unserer Moorfolge möchten wir euch jetzt noch einen kleinen Literaturtipp geben. Und es geht darum, einen Moorkrimi vorzustellen. Hans, möchtest du kurz sagen, was du hier eigentlich machst am Institut?
Ja, ich spiele hier Professor für Moorkunde und Paläoökologie. So, die Moorkunde studiert die Moore, die Paläoökologie studiert die Ökologie der Vergangenheit und die Verbindung ist eigentlich, dass die Moore ganz wichtige Quelle sind von Informationen über die Vergangenheit, weil Moore Schicht nach Schicht organisches Material ablagern und da sind sehr viele Fossilien in enthalten, womit wir, sagt man, die Vergangenheit von Ökosystemen, von Klima, von menschlicher Geschichte rekonstruieren können.
Gibt es denn einen Grund, warum dich das literaturthematisch auch nochmal interessiert?
Naja, ich bin ein Bibliophil. Ich sammle auch Bücher. Wir haben hier inzwischen in Greifswald eine riesige Moorbibliothek gegründet. Pencil heißt der. Wir haben inzwischen so etwas 25.000 Publikationen über Moore hier in unserer Sammlung. Und in diesem Rahmen, ja, wir sammeln in der Bibliothek alles, was wissenschaftlich über Moore handelt, aber auch was kulturell über Moore handelt.
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und deswegen wollen wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen und dann vielleicht gleich mal einsteigen. Der Titel lautet...
Die Winterkrähen. Das ist mein Lieblingsbuch über Moore. Ich finde das eine der schönsten Bücher, die überhaupt über Moore geschrieben worden sind. Und das handelt eigentlich über eine Gruppe von Torfstecher, die jeden Abend aus dem Moor kommen und dann auch Holz, was sie im Moor gefunden haben, auf ihren Rüst und auf ihren Rücken binden, um das Holz mit rauszunehmen. Und gegen den Himmel sieht das dann aus, als ob das Winterkrähen sind.
Okay, wir sind gespannt.
Als Johann Klemme gestorben war, blieben seine Gedanken im Moorland. Jedes Mal, wenn seinem Volk Unheil drohte, erhob er sich aus dem Hügel und war wieder bei ihnen. Und er wird an seine Leute denken bis zum jüngsten Tag. Dann sahen ihn die, welche die Gabe wie Geit Eilfanger hatten, auf Sipkolo, so hieß diesen Ort, umgehen. In mehr als 4 Jahrhunderte, die seit seinem Tode vergangen sind, hat er das Moor viele Malen brennen sehen. Er hat die Unruhe der Kriege gesehen, die kleine Gemeinheit der Menschen, den Hunger, den Tod im Sturm, Gewitter und Kälte. Den Menschen aber blieb durch die Jahrhunderte die gleiche Arbeit zu tun, das Torfstechen. Manchmal dachte Johann Klemme, ob er wohl gut daran getan hatte, die Wildnis den Menschen zu eröffnen. Er hatte das Land lieb, weil sein Leben zu blühen begonnen hatte, als er es sah. Er hatte das Land lieb wegen seiner Wehmut und seiner Armut. Er hatte es lieb wegen der Geheimnisse in seiner Erde, der versunkenen Welt von Pflanzen, Bäumen und Tieren. Er hatte das Land lieb wegen des weiten Himmels über ihm. Alle Geschlechter, die nach ihm dort lebten, liebte er. Er wusste, dass unter ihnen viele waren, die nur im Moor leben konnten und überall sonst unglücklich gewesen wären. In ihre ruhigen Gesichter erkannte er sich selber.
Das ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch. Also man kann sich das ja bildlich gerade vorstellen, wie ein Dorf quasi auch komplett davon abhängig ist, dass das Moor eben funktioniert und dass man damit arbeiten und wirtschaften und darauf leben kann.
Ja, das Schöne von diesem Stück und überhaupt ist, dass es natürlich seine Liebe für die Landschaft ausdrückt, aber auch seine Verantwortlichkeit für den Menschen und so weiter. Und diese Kombination ist so schön in diesem Buch.
Also, schöner Tipp, oder? Also, einfach ab ins Internet und reinlesen. Ich darf euch noch die nächste Folge des Faktensammlers ankündigen und da geht es um den Boden. Das hört sich irgendwie fast trivial an, ist es aber ganz und gar nicht. Wusstet ihr, dass verschiedene Böden einen ganz unterschiedlichen Klang haben? Oder was es alles auf einem Bodenlehrpfad zu entdecken gibt? Ihr erfahrt das in unserem nächsten Podcast. Und denkt nochmal daran, ihr könnt uns und die Sendung unterstützen mit euren Meinungen, Gedanken, Anregungen und eigenen Erfahrungen. Dafür schickt uns einfach eine Mail an faktensammler@uni-greifswald.de. Der Faktensammler ist übrigens ein Projekt, das im Wissenschaftsjahr Bioökonomie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Danke dafür. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr über Bioökonomie zu erfahren, dann hört einfach rein in unsere weiteren Faktensammlerfolgen. Dort wird unter anderem geklärt, was ist Bioökonomie überhaupt? Warum sind Enzyme unsere unsichtbaren Stars? Wer ist der Herrscher in der Welt der Mikroorganismen? Könnt ihr alles nachhören in den Folgen des Faktensammlers. Damit ist diese Folge zum Thema Moor zu Ende. Schön, dass ihr zugehört habt. Ciao und bis bald, sagt Nikolaus.